Keine Zeit für Rebellion. Das ganze Thema hängt eigentlich an diesem Vortrag, obwohl wir keine Einzelheiten in diesem Vortrag besprechen werden, sondern nur erstmal das Thema so definieren. Es ist ja faszinierend, dass wir als Gemeinschaft genau den gleichen Weg gehen wie Israel. In jeder Hinsicht, jede Rebellion, jede Auflehnung, jedes großes Ereignis widerspiegelt sich im Antitypus der Endzeitgemeinde. Wie Gott das gemacht hat, kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann nur noch, wie sagt man da, mit den Ohren schlackern. Das ist unglaublich. Aber das Interessante ist, dass man dann auch sehen kann, genau wo sind wir jetzt auf dem Weg zu Kanaan. Wir sind ja jetzt erst auf dem Weg dahin. Wir sind ja noch nicht da. Wir haben jetzt 48, haben wir schon gehabt, Auszug. Dann hatten wir 1888, Kadesh Barnea, der erste Versuch hineinzugehen. Und die Spionen, die dann zurückkamen, Kaleb und Joshua, nur zwei, widerspiegelt in Jones und Wagner, der Antitypus. Und dann blieben sie bei Kadesh Barnea und haben gemurrt und gemeckert und gezetert und konnten nicht rein. Und endgültig wollten sie zurück und haben sich neue Menschen gewählt, die sie anführen sollten. Mit der alten wollten sie nichts mehr zu tun haben, mit der alten Methode und dem alten Propheten und all diesem alten Quatsch. Nein, wir wollen was Neues. Und da sind wir auch schon dran vorbei. Und dann zurück in die Wüste, 40 Jahre lang. Und da sind wir auch schon dran vorbei. Das ist interessant. Und dann hätte Gott sie direkt geführt und da haben sie schon wieder gemurrt, also mussten sie einen Umweg machen um Edom. Sie hätten durch Edom gehen können, aber nein, sie mussten um Edom. Dann haben sie wieder gemeckert und gemurrt und was auch immer. Da sind wir auch schon dran vorbei. Und dann kamen sie bis an die Grenze, dann kamen sie nach Baal, Peor. Und dann gingen sie rein. Der Vortrag kommt ja noch, Baal, Peor. Wir sind durch die ganze Geschichte Israels sind wir hindurchgegangen. Wir stehen an der Grenze. Wir warten jetzt nur, bis der Jordan sich öffnet. Aber vorher kommt erstmal was Schreckliches. Aber gehen wir wieder zurück nach Kadesh. Sie hätten eingehen können und haben es nicht getan. Dann wollten sie durch eigene Kraft und eigene Macht rein und konnten nicht. Und dann fingen sie an zu murren und rebellieren und haben ihre Theologie geändert. Römer 12, Vers 2. Wir brauchen eine Verwandlung und eine Erneuerung des Sinnes, damit wir den Willen Gottes verstehen. Und dazu gehört das Wüstenerlebnis, damit wir diese Verhältnisse besser verstehen. Selected Messages, wie wir ja sehen, wir haben die Zitate für jede, für jeden Gedanken ist da immer ein Zitat. Dass wir ganz auf sicherem Boden sind. Ich möchte hier nicht meine eigenen Gedanken hineinbringen. Wir müssen auf sicherem Boden gehen. Lasst euch nicht täuschen. Viele werden vom Glauben abfallen und auf verführerische Geister und Lehre der Dämonen hören. Wir sind jetzt mit dem Alpha dieser Gefahr konfrontiert. Das war nach 1888. Also im Vergleich, der Aufenthalt da bei Kadesh und das Murren fing an und eine neue Ideologie entstand, denn das ging nicht so, wie sie es wollten. Also etwas war verkehrt und da fing das an. Und bei den Adventisten hatten wir genau das Gleiche. Das fing an mit Kellogg. Und A.G. White schreibt, dass das Alpha ist von der Gefahr. Aber sie warnt, Da kommt ein Omega. Das ist nur der Anfang gewesen. Es wird viel schlimmer werden. Und das Omega werden wir in den nächsten Vorträgen besprechen, nicht jetzt. Wird ein überaus aufsehenregendes Erscheinungsform haben. Da kommt was. Der Feind hat auf den Verstand einiger eingewirkt und sie dahin gebracht, unseren bisherigen Erfahrungen Gewalt anzutun, indem sie unter die Wahrheit irrige und falsche Theorien mischen. Also wir sind schon bei dieser Korah-Rebellion im Typus dran vorbei. Hier war's, kurz nach 1888. Er hat Prediger und Lehrer dahin gebracht, in ihre Lehrgebäude ihnen angenehme Gedanken einzubauen, die ihrer eigenen Vorstellung entspringen. Jede Abweichung von der Wahrheit, wie wir sie in der Vergangenheit vertreten haben, stellt ein Verlassen der Wahrheit dar, die von dem Heiligen Geist bestätigt wurden und auf die Gott sein Siegel gedrückt hat. Wir können unsere Theologie und die Säulen, die uns aufrecht erhalten, nicht abbrechen. Man kann nicht das, was der Heilige Geist bestätigt hat an einem Punkt, neu definieren an einem anderen Punkt. Und wir lesen hier in der Biografie von E.G. White, als Ellen White in Carroll Manor House lebte, empfing sie eine Vision, bei der sich in der Gesellschaft vieler Menschen zu befinden schien. Eine Person, die den anderen Anwesenden nicht bekannt war, also wahrscheinlich Engel, trat vor und verkündigte eine warnende Botschaft an Dr. Paulson und Sadler. Die Person bat sie dringend, ihre Verbindung zu Dr. Kellogg abzubrechen und sorgfältig darauf zu achten, dass ihr Glaube nicht durch Philosophie und leere Täuschungen Schaden nehmen würden. Also dieses Alpha zeigt uns eigentlich, was im Omega passieren wird. Was da im Kleinen war, kommt ins Große, in unsere Gemeinde hinein. Also es wird Philosophie sein. Wir haben neue Ideologien und wir sehen ja die ganze Emerging Church Idee, die so entsteht heute, und die Philosophie, wir können die Gebote nicht halten und so weiter und so fort. Und die ganze Gemeinschaft ist gerettet, wir sind alle heilig, es ist nicht so wichtig, um so genau zu achten, auf was Gott gesagt hat. Diese Ideologie ist doch in unserer Gemeinschaft, ist sie da oder nicht? Ja, können es nicht leugnen. Reißt euch los, ist meine Botschaft. Bis es zu spät ist, reißt euch los. Der Wortlauf des Briefes stimmte größtenteils mit dem Brief überein, den sie an Bruder Jones und Wagner schrieb. Denn die hatten sich auch mit Kellogg verbunden. Und hier steht es in der Biografie. In ihrer Botschaft beschrieb sie es so, als befänden sie sich in einem Dunstschleier oder Nebel, ohne dass es ihnen bewusst war, welche verführerische Ansichten das Buch The Living Temple, wo da pantheistische Ansichten war und natürlich ein bisschen mehr definiert, heute ein Panentheismus, wo man pantheistische Gedanken mit einem persönlichen Gottesbild versucht zu verbinden. Das ist ja noch schlimmer. Das ist so wie Evolution mit Theologie, mit Kreationismus zu verbinden. Und dann hat man so eine theistische Evolution, wo Gott Teil des Prozesses wird. Und dann ist es auch eine Art von Pantheismus. Und wenn man dann ihn noch persönlich haben will, dann ist es Panentheismus. Und diese Gedanken sind hier entwickelt worden. Und ich muss sagen, ich war in einem sehr hohen Gremium als Stellvertreter meiner Division. Und da wurden solche Gedanken geäußert. Und die Menschen waren schockiert. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Randfiguren, ich rede von wirklich leitenden Figuren. Dekane an unseren größten Universitäten, die panentheistische Gedanken äußerten. Und das ist gang und gäbe heutzutage. Aber das heißt nicht, ich muss die Gemeinde verlassen, weil da Leute sind, die solche Gedanken haben. Sie sagt, das Omega wird eine überaus aufsehenerregende Erscheinungsform haben. Es wird dramatisch sein und Gott wird es so machen, dass Menschen unterscheiden können. Und es wird großartig werden. Diese angenehmen Lügen, die eine Rechtfertigung der Sünde bedeuten, verführen. Also wir kriegen wieder so einen Gedanke, worum geht dieses Alpha und worum geht das Omega? Eine Rechtfertigung der Sünde. Ja, Gott ist da nicht so genau, das müssen wir nicht so altmodisch sehen. Diese 19. Jahrhundert Zeug, ja, wir sind doch erwachsen jetzt, wir sind doch schon weiter. Das war für damals vielleicht, aber nicht für heute. Habt ihr das auch schon mal gehört? So, das sind die Dinge, die hier ins Spiel kommen und auf die wir uns vorbereiten müssen. Ich wurde unterwiesen, dass die Ideen, die sie angenommen hatten, nichts anders waren als das Alpha einer großen Verführung und Täuschung. Und das war überall in Massachusetts, in Roxbury, in Boston, in Portsmouth. Das war also eine Bewegung, die antitypisch weltweit sein würde. Mir wurde untersagt, mit Dr. Kellogg über dieses Thema zu sprechen, denn es ist ein Thema, über das keine Diskussion stattfinden sollte. Jetzt, wieso sollte sie nicht mit ihm diskutieren? Sie wollte. Sie hat manchmal versucht, ihm einen Brief zu schreiben und dann ging es nicht. Gott wollte haben, es sollte reif werden. Bis zum Stinken. Und dann hat sie gesprochen und es verurteilt und ihm persönliche Briefe geschrieben. Aber es musste reif werden. Und genau so, wenn es im Alpha so war, dann muss es ja auch im Omega auch so werden. Es muss reif werden, damit Gottes Volk keine Ausrede hat. Man muss genau sehen, entweder so oder so. Beides kann ja nicht wahr sein. Diese Ansichten haben schon überall ihre Wirkung auf unsere Leute entfalten. Einige denken, es sei seltsam, wenn ich schreibe, schickt eure Kinder nicht nach Battle Creek. Ich habe in Bezug auf die Gefahren des weltlichen Einflusses in Battle Creek Anweisungen erhalten. Ich habe hunderten von Seiten über die Gefahr geschrieben, eine solche große Gesundheitsinstitution zu betreiben und so viele junge Menschen an einem Ort zusammenzuholen. Haben wir heute Mega-Institutionen, ja oder nein? Ja, das ist nicht nach dem Geist der Weissagung. Aber wir haben sie jetzt. Und ich weiß, dass Gottes Volk da ist, denn ich rede ja bei ihnen. Ich habe euch neulich erzählt, von einer Tür zur nächsten. Zwei Ideologien am selben Platz. Zwei Ideologien. Und das war nicht nur mit Bezug auf Geologie, genau das Gleiche mit Bezug auf Ernährung. Zwei Institute, eins medizinisch, das andere mehr Umgebungsgesundheit und Bevölkerungsgesundheit. Zwei Institute in dem gleichen Gebäude. Gehst in das eine rein und die hassen dich. Und die hassen alles, was man sagt. Gehst ins nächste rein, fantastic. Man macht nur noch so. Aber es ist interessant, dass Gott hat immer diese Möglichkeit, man kann immer wählen, entweder das eine oder das andere. Es ist nie so, als ob alles weg ist, ist es nicht so? Gott ist ein Gott der Gnade, fantastisch. Schickt eure Kinder nicht nach Battle Creek. Ich war da wieder in dieser Versammlung. Ich erzähle ein paar Geschichten. Ich darf sie doch erzählen. Das ist doch eine Erfahrung. Und ich verurteile nicht meine Gemeinschaft. Bitte, ich unterstütze sie. bis zum letzten Bluttropfen unterstütze ich sie. Das ist nicht gegen meine Gemeinschaft. Es geht um einen Zustand. Und die allerhöchsten Verwalter waren da. Brauchen ja nicht Details geben. Und da kam diese Besprechung und da kam auch der Pantheismus hervor und dann kam auch natürlich die evolutionistische Seite hervor. Und da gab's viel Aufregung. Viel Aufregung. Und es war so geprägt, und Gott hat es zugelassen, obwohl wir uns damals sehr aufgeregt haben, Gott hat es zugelassen, dass vor allem sehr einseitig die liberale, evolutionistische, pantheistische Sicht im Vordergrund war. Und trotzdem, ich meine, es gab viel Gebet, es gab viel Tränen. Und ich habe das auch miterlebt. Und alle die, die wirklich für die Wahrheit stehen und die Alten, die sich bemüht haben um unsere Sichtweisen und unsere Ansichten über Schöpfung klar wissenschaftlich darzustellen, waren nicht da. Ich habe einmal gefragt, entschuldige, warum sind die Personen, die sich damit bemüht haben und so viel ins Werk gesteckt haben, dann habe ich den Namen genommen, warum sind die nicht hier? Und dann wurde mir gesagt, die sind in dem Ruhestand. Da habe ich gesagt, das ist aber interessant, und warum die Person, warum sind die hier? Die sind doch auch im Ruhestand, aber die verkündigen Evolution. Hier ist doch was nicht in Ordnung. Und dann denkt man, was ist denn hier los? Was ist denn da los? Und als diese Gedanken kamen, stand ein Prediger auf, oder ich weiß nicht, ob es ein Prediger war, aber jedenfalls einer der Stellvertreter für Holland. Und Holland ist ja bekannt, dass es einigermaßen liberal ist, nicht wahr? Aber der war nicht liberal, der war total konservativ und steht auf und kann gar nicht reden und fängt an zu weinen. Und da war natürlich Atmosphäre und weint und sagt, wir sind alle gläubig gewesen und ich habe meine Tochter zu dieser großen Universität geschickt, weil das ist für uns Adventisten eine Ehre. Und wie kam sie zurück? Eine Evolutionistin und heute eine Atheistin. Schick sie nicht nach Battle Creek. Macht sicher, dass eure Kinder eine Ausbildung bekommt, die göttlich ist. Es sind schwere Sachen, um zu sagen, aber wir haben das in unserer Gemeinschaft heute. Was im Kleinen war, ist heute im Größeren. Ich kann euch so viele Geschichten erzählen, ich lasse das noch für andere Vorträge. Vor Jahren habe ich es nicht für möglich gehalten, dass sie diesen Irrlehren direkt im Sanatorium begegnen würden. Und jetzt sind sie da. Sie sind mit Blindheit geschlagen. Und wir mögen die Augen öffnen. Das ist ein Zustand, der ist gefährlich. Der Seelenfeind hat sich bemüht, die Gemeinde von der Annahme zu überzeugen, dass eine große Reformation unter den Siebenten-Tags-Adventisten stattfinden sollte, die zum Ziel hat, die tragenden Säulen unseres Glaubenslehren zu stürzen und einen Prozess der Umorganisation einzuteilen. Wir leben heute in dieser Zeit, ohne Zweifel. Das heißt aber nicht, dass die Wahrheit nicht noch immer verkündigt wird. Und das ist für mich immer das Fantastische. Wie Gott die Türen öffnet, dass die Wahrheit hinausgeht. Und wie eigentlich, wenn man es wirklich so im Überblick betrachtet, diese Umorganisation wohl in den Gemeinden und so weiter wirkt. Aber was Evangelisation betrifft, ist sie eigentlich Nicht erst da. Habt ihr das schon gemerkt? Nicht erst im Spiel. Also die Botschaft geht immer noch raus. Und das erstaunt mich immer wieder, wie Gott doch das Schiff leitet. Eine neue Organisation würde aufgebaut werden. Eine ganz neue Art von Büchern würde geschrieben werden. Oh. Ich war da in einer unserer großen nordamerikanischen Büchereien. Und ich kam da rein und alles war so farbig. Puh. Große Tische voller Bücher. Und alle die Bücher, die da waren, die kamen nicht von uns. Das war alles Rick Warren und all das Zeug. Und ich bin da rumgelaufen, das ist unsere Bücherei, unsere Sieben-Tags-Organisation. Lief da rein, suchte, konnte nicht finden, was ich wollte. Ich wollte ein bestimmtes Buch haben. Und ich dachte, ich bin doch sowieso immer in Schwierigkeiten. Geh da, klopf an die kleine Tür, sag, hallo, könnt ihr mir bitte helfen? Ich suche ein Buch. Wo sollte denn das stecken hier? Das ist doch die größte Bücherei. Ja, vielleicht ist es da hinten. Dann gingen wir hinten hinter einen Kasten, ganz hinten, und da standen die E.G. White Bücher. Das, was ich wollte, war nicht da. Und dann ging er weg, nachdem er es mir gezeigt hat, habe ich ihn wieder zurückgeholt und habe gefragt, ich wollte nur mal fragen, diese Bücher, die hier jetzt so versteckt sind, hier hinten, ich dachte, das sind die Herbstblätter. Aber es scheint mir, es gibt neue farbige Herbstblätter da draußen, die mit den Herbstfarben. Welche sind jetzt die Herbstblätter, die oder die, die hier versteckt sind? Naja, da war ich schon wieder in Schwierigkeiten. Aber so ist es. Neue Bücher. Und dann werden die Bücher geschickt zu den Gemeinden und die Gemeinden sollen sie lesen. Das habt ihr doch nicht in Deutschland, ne? Das hat man in dem kleinsten, klitzekleinsten dritten Welt, fünfte Welt Ländern, hat man das Gleiche. Es ist eine weltweite Bemühung, eine neue Theologie. Ich habe einen Vortrag, der heißt Master of Reversal, der Meister des Umkehrens, das ein Evangelium auf den Kopf stellen. Ist das nicht wahr? So wie die Rick Warren Theologie ist ein umgekehrtes Evangelium. Wie sagt man in Deutsch? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Trachte, das ist, was ich suche. Trachte erst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und alle diese Dinge werden dir zufallen. Jetzt ein umgekehrtes Evangelium sagt, gib erst alle diese Dinge und dann wird man nach dem Reich Gottes trachten. Das ist brillant. Das ist brillant. Das ist umgekehrtes Evangelium. Und das ist alles, was Satan macht. He's the master of reversal. Er dreht alles auf den Kopf. Gott hat eine bestimmte Ordnung gestellt. Satan dreht die Ordnung um. In allem. In der Ehe, Mann und Frau, in der Welt, in seiner Ideologie, Werke. Erste, nicht Glaube Erste, alles dreht er um. Raffinierend, ein ganz neues System. Ja, wir können nicht mit dem Evangelium anfangen. Wir müssen das anders machen. Wir müssen die Leute erreichen, da wo sie sind. Habt ihr das schon mal gehört? Und die jungen Leute, ach, die wollen doch nicht dieses Zeug hören. Wir müssen erst da anfangen, wo wir sie erreichen können, mit ihrer Musik und vielleicht eine Kaffeekirche und so weiter. Das ist eine neue Ordnung. Also wir müssen erst in den sündigen Umkreis uns hineinwurmen, Weil Jesus hat das ja auch gemacht, er hat ja auch getrunken mit und gegessen mit den, das wird dann als Beispiel gebraucht. Hat Jesus sich je versündigt, wenn er das gemacht hat, mit ihnen gesprochen hat? Glaubt ihr, er hat mitgemacht beim Trinken und so weiter, damit er sie erreicht? Ich denke nicht. Ich weiß nicht, warum die Menschheit die jungen Leute als dumm verkauft. Ich habe noch nie gemerkt, dass die jungen Leute wegbleiben, wenn Wahrheit verkündigt wird. Gibt es nur alte Leute hier heute? Ich denke nicht. Also die Leiter würden sich zwar für gewisse moralische Maßstäbe einsetzen, wir können vielleicht einen Hollywood-Film gebrauchen, solange er nur gute moralische Maßstäbe hat. Ob dazwischendrin mal was, nicht ganz in Ordnung ist, ist nicht so wichtig, solange wir nur einen Anknüpfungspunkt haben. So wird gedacht. Aber da sie für Gott keinen Platz mehr hatten, würden sie sich auf ihre menschliche Kraft verlassen, die ohne Gott wertlos ist. Ihr Fundament wäre auf Sand gebaut und Sturm und Unwetter würde das Gebilde fortschwemmen. Wer hat die Autorität, eine solche Bewegung ins Leben zu rufen? Wir haben unsere Bibeln. Ja, da steht nichts von den anderen Organisationen und den anderen Büchern. Wir haben Glaubenserfahrungen gemacht, die durch das wundersame Wirken des Heiligen Geistes als richtig bezeugt worden sind. Das ist nicht altmodisch, das ist Wahrheit. Wahrheit bleibt Mode, ob es alt oder neu ist. Satan hat Menschen dahin geführt, das Beispiel von Korah, Datan und Abiram zu kopieren. Also ich darf die Typologie von Datan, Abiram und Korah und so weiter, darf ich gebrauchen, denn hier im Geist der Weissagung bekommen wir die Erlaubnis. Das ist die Parallele. Was ist da passiert? Das Gleiche passiert bei uns. Indem sie unter Gottes Volk einen Aufruhr anzettelten, wer so weit geht, dass er sich erhebt und Widerstand gegen das klare Zeugnis leistet, betrügt sich selbst. Wir haben doch ganz klare Aussagen, dass Theatrix, hilft mir. Schauspielerische Darstellung, selbst in ihrer höchsten Ordnung, total ohne Gott sind. Theatrics, even in its highest order, is totally without God. Das ist eine starke Aussage. Wow. Und trotzdem denken wir, nein, wir sind modern, wir müssen das jetzt anders machen, weil der Mensch ist so herangewachsen und in so einem anderen Niveau, wir können ihn nur so erreichen. Ich habe das noch nie erlebt. Hunderte Leute kommen in die Gemeinschaft wegen klaren Botschaften. Sie wissen, wo sie dran sind. Die Zeugnisse, die gegen schädliche Genüsse wie Tee, Kaffee und Tabak jeder Art gegeben wurden, haben manche Kreise verärgert, weil es ihre Götzen bedroht. Puh, sag das mal in einer niederländischen Kirche, wo nach jedem Gottesdienst Kaffee bedient wird. Das ist normal. Und wenn man sowas sagt, dann ist man total vom Vormittelalter irgendwann mal total begrenzt. Geht es eigentlich um Kaffee? Nein, es geht gar nicht um Kaffee. Es geht um eine Geisteseinstellung. Gott sagt, das, was drin, was nicht gut ist, ich möchte nicht haben, dass ihr das tut. Denn so wie der Baum damals euren Geist ändern kann, so wird es auch hier passieren. Und Wein wird nicht erst genannt. Ich war auch da bei diesem hohen Gremium und einer der Deutschen, der gleiche zufälligerweise, der so schrie, ich esse Fleisch. Dann hatten wir einen Tag, da wurden wir mit Bussen in die Mall gefahren, dass man mal einkaufen kann oder was. Und wir waren dann alle da und haben was eingekauft oder was auch immer. Und dann kamen wir mit Bussen wieder zurück und ich war zufälligerweise wieder in dem gleichen Bus mit meinem guten Freund. Und da saß er. Und wir haben kein Wort miteinander gesprochen, denn er saß hinter uns und wir vorne. Und einer meiner Afrika-Kollegen saß hinten. Und dann fing er mit ihm an zu unterhalten. Und dann holte er etwas raus und zeigte ihm, schau mal, was ich gekauft habe. Und dann zeigte er ihm das und dann fragte der Kollege, was ist das? Er sagt, oh, das ist für mein Martini. Das macht man so ein Martini-Gläser und da gießen wir unseren Martini ein und so wird das dann. Ich habe mich dann umgedreht und das angeguckt. Aber der Ausdruck auf dem Gesicht meines Kollegen, den werde ich nie vergessen. Total schockiert, der kann das überhaupt gar nicht fassen. Der hat sich umgedreht, in den Hintern gezeigt und kein Wort mehr mit ihm geredet. Das ist so weit wie der Osten vom Westen, manchmal wie Leute in dieser Gemeinschaft denken. Und trotzdem, man muss doch nicht aufgeben, man muss weiter beten für diese Leute. Vielleicht irgendwann sehen sie doch etwas ein. Eine Zeit lang waren viele unschuldig, ob sie diese schädlichen Dinge wirklich vollständig auf den Altar legen sollten. Oder das klare Zeugnis darüber abweisen. Jeder hat die Wahl. Ihr Empfinden für heilige Dinge wurde durch den Genuss dieser schleichenden Gifte betrübt. Darum geht's. Es geht ja nicht so sehr um, was du tust, aber wenn Gott es gesagt hat, tu's. Ich habe ja Vorträge über genau, warum es nicht getrunken werden soll und was da drin ist und was der Einfluss auf den Metabolismus ist und was der Einfluss ist auf den Geisteszustand und. Ich gebe die Vorträge jetzt nicht wieder. Es geht darum, dass man nicht heilige Dinge unterscheiden kann, wie man soll. Und schließlich entschlossen sie sich endgültig gegen diese Selbstverleugnung, ungeachtet der Konsequenzen. Und so sind wir heute. Durch diese schreckliche Entscheidung entstand zugleich eine Trennmauer zwischen ihnen und den anderen. Und jetzt frage ich, gibt's eine Trennmauer in unseren Gemeinden aufgrund der Ernährungsgeschichte, ja oder nein? Und wie? Und die eine Gruppe wird fanatisch dargestellt und die andere Gruppe als befreit. Richtig oder nicht? Ja. Und dann natürlich, wenn das schon mal eine Trennung ist, dann sagt Satan, und dann treibt er die beiden Gruppen ins Extreme. Und so haben wir unter den Gesundheitsreformern unsere Extremisten, die treiben einen auf die Palme. Habt ihr das auch schon gemerkt? Ja. Und dann nachher sieht man nur noch die beiden extremistischen Seiten und alle werden in den gleichen Topf hineingeschmissen. Wenn man also Gesundheitsreform ist, dann hat man diese Augenklappen und man ist total weg vom Fenster. Ich habe mehr Kampf und mehr Streit mit Fanatikern über dieses Problem als mit den Liberalen. Manchmal sitze ich lieber mit den Liberalen als mit den Fanatikern, die so stur sind auf diesem Gebiet. Denn das Problem ist, wenn man so eng wird, dann hat man für nichts anderes mehr Platz und man ist so geheiligt, dass wenn man nicht dieses Niveau erreicht, dann bist du verloren. Und wenn ich das schon empfinde, wie empfinden die anderen denn das? Und Satan ist ein Meister. Wir sollten fröhliche Gesundheitsreformer sein. Fröhliche. Wir sollten unser Essen genießen. Und es muss schmackhaft sein. Wenn es schmeckt wie eingeschlafene Füße, ändere das Rezept. Suche, bis es anständig schmeckt. Gott will uns doch nicht zweitrangig leben lassen, sondern erstrangig. Ist es nicht so? Aber im Rahmen von was richtig ist. Die umgeschminkten Zeugnisse standen ihnen im Weg und erzeugten großes Unbehagen. Dass die tadelnden Zeugnisse Schuld an den Schwierigkeiten waren. Also, wo liegt das Problem bei den Zeugnissen? Nimm sie weg. Und so, da sind wir heute. Da sind wir heute. Und wenn das nicht ein wahrer Prophet ist, dann weiß ich nicht, alles ist erfüllt. Jeder Schritt der Diener Gottes an der Spitze des Werkes wurde mit Argwohn von denen beobachtet, die einen aufrührerischen Geist hatten. Jede Handlung wurde durch Kritik falsch dargestellt, sodass aufrichtige Seelen in die Schlinge gezogen werden. Wir haben kein Vertrauen zueinander in dieser Gemeinschaft. Jeder schaut den anderen an. Du bist wahrscheinlich ein Jesuit. Du bist ein Fanatiker. Ich habe schon da in den großen Gremien mit einigen hohen Köpfen gesagt, hallo, wie geht's? Und gucken Sie meine Hand an. Drehen Sie sich um. Ja, am Anfang tat es weh. Nein, jetzt tut es mir nicht mehr weh. Ich schmunzel nur und sage, ach, hallo, du Lieber, komm mal, gib mir mal ein Drückchen. Ja, ich habe sogar einen Briefwechsel gehabt mit einem am Internet. Vielleicht habt ihr das mal gelesen. Das war ein harter Briefwechsel. Und endgültig habe ich ihm dann geschrieben, habe gesagt, komm, wir geben einander ein Drückchen. Wir haben beide so einen dicken Bauch, komm, bumm. Drückchen. Naja, das habe ich nicht geschrieben, aber sowas Ähnliches. Es ist genauso schwierig, einige dieser Personen, die sich zur Rebellion haben verleiten lassen, von ihrer Täuschung zu befreien, wie damals die rebellischen Israeliten zu überzeugen, dass sie sich im Unrecht befanden und Mose und Aaron im Recht waren. Und dann, was passiert? 14.700. wurden erschlagen. Von Gott, von niemandem anderen. Und so wird es auch kommen. Es kommt eine Vergeltung. Es kommt eine Vergeltung. Manuscript Releases, ich frage mich, ob echte Rebellion jemals geheilt werden kann. Studiert den Patriarchen und Propheten die Rebellion von Korah, Datan und Abiram. Diese Rebellion griff um sich. Es waren nicht nur zwei Männer daran beteiligt. Sie wurde angeführt von 250 Fürsten der Gemeinde. Männer mit hohem Ansehen. Können wir erwarten, dass die Fürsten und Männer mit hohem Ansehen in unserer Gemeinschaft so wie diese waren? Ja oder nein? Wenn der Antitypus war, ist ja. Und dann sagen wir, diese Gemeinde ist Babylon geworden, weil viele der Leiter abtrünnig geworden sind. Dürfen wir nicht sagen. Wir werden gleich sehen. Das ist nicht in der Ordnung Gottes. Macht euch klar, was Rebellion eigentlich bedeutet, was Abfall eigentlich bedeutet. Und dann bedenkt, dass die Erlebnisse des alten Gottesvolkes mit all ihren hässlichen Merkmalen getreulich aufgezeichnet wurden, damit sie nicht vergessen werden. Die Heilige Schrift erklärt, alle diese Dinge wurden zur Warnung aufgezeichnet. Und dann sagt sie, es wird bei uns auch sein. Und Erz und wertloses Material müssen irgendwann mal unterschieden werden. 5. Mose, da kehrt ihr wieder um und weinet vor dem Herrn, aber der Herr wollte eure Stimme nicht hören und neigte sein Ohr nicht zu euch. So blieb ihr in Kadesh eine lange Zeit. Wie lang war denn das? 38 Jahre ungefähr mussten sie da rumwandern. So lange, wie ihr dort bleiben musstet, da sprach der Herr zu Samuel, das ist viel später. Es war immer noch nicht kuriert, selbst zur Zeit, als David erschien. Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was die gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein sollte. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach, das macht nichts, es soll dennoch ein König über uns sein. Rebellion wird nicht geheilt, sie bleibt weiter. Also bei uns wird sie auch nicht geheilt. Also sie lehnten den Geist der Weissagung ab. Mose, du hast uns in die Irre geführt. Ellen White, du hast uns in die Irre geführt. Sie wählten sich eine neue Führung unter Korah, Datan, Abiram und 250 Fürsten. Das ist interessant, der eine, der Korah, sollte der geistliche Führer sein und die anderen sollten den politischen Arm regieren. Also Staat und Kirche zusammen. Diese Bewegung war die Ursache für die Vernichtung von 14.700 ihrer Nachfolger. Das war der Typus. Was wird dem Antitypus passieren? Wie viele Nulle können wir da dranhängen? Denn ich habe zu euren Vätern nichts gesagt und ihnen nicht befohlen, den Bezug auf Brandopfer und Schlachtopfer an dem Tag, als ich euch nach Ägypten herausführte, sondern dieses Wort habe ich ihnen befohlen, gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein, so einfach wie das. Aber sie gehorchten nicht und neigten mit ihren Ohren nicht zu, sondern sie wandelten nach den Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens und sie wandten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Nur wenige sind alarmiert, schreibt Ellen White, oder erstaunt über ihren Mangel an geistlicher Kraft. In allen Ecken werden unsere Gemeinden durch Zweifel an den Zeugnissen des Geistes Gottes oder sogar ihre direkte Ablehnung durchsäuert. Genau das ist Satans Ziel. Und in Deutschland habt ihr ja eine interessante Geschichte mit dem lieben Bruder Conradi. Da fing es ja an. Und dieser Hefe ist vor allem hier sehr tätig gewesen. Seit dem Treffen in Minneapolis habe ich den Zustand der Gemeinde Laodicea wie noch nie zuvor beobachten können. Wir werden schlimmer und schlimmer. Review and Herald. Wie die Juden halten viele ihre Augen geschlossen. Und was haben wir? Kritisieren, Eifersucht, böse Unterstellungen. So viel Misstrauen unter uns. So viel Misstrauen. Diejenigen, die sich gegen die Botschaften sträuben, die Gott durch seine demütigen Dienerin übermittelt, denken, dass sie eben andere Vorstellungen als Schwester White haben. Wir glauben einfach nicht wie sie. Fertig. Tatsächlich aber haben sie andere Vorstellungen als der Herr, der Schwester White diese Aufgabe aufgetragen hat. Entweder wir glauben es oder wir glauben es nicht. Israels Wüstenwanderung bestand nicht nur aus göttlichen Strafgerichten über die Aufführung und Murren, Aufrührer und Murrenden, sie diente auch zur Disziplinierung der jetzt heranwachsenden Generation. Also, da ist ein Zweck in allem. Der Herr, dein Gott, hat dich erzogen, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Patriarchen und Propheten. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde sah ihn, er umfing ihn und hatte Acht auf ihn, er behütete ihn wie sein Augenapfel. Hat Gott diese Gemeinde verlassen in ihrem murrischen Zustand, ja oder nein? Nein. Jetzt wird es aber noch interessanter. Dieselbe Missachtung gegenüber der göttlichen Autorität war sichtbar bei den Israeliten, als wie sie bei uns ist. Korah, der Sohn Jisras, Sohn Kahats, der Sohn Levis, nahm mit sich Datan und Abiram, lesen wir im 4. Mose, die Söhne Eliabs und On, und die ganze Register wird gegeben. Und sie empörten sich gegen Mose samt 250 Männern aus den Kindern Israels, das sind also die leitenden Persönlichkeiten. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen, ihr beansprucht zu viel. Ja, das, was die Ellen White sagt, das kann man doch nicht alles halten, das ist doch viel zu viel. Wer kann denn das? Denn die ganze Gemeinde, sie alle, sind heilig. Ja, Demokratie, nicht nur das. Wir können die Gebote nicht halten. Wir können nicht auf ein höheres Niveau kommen. Gott wird uns so akzeptieren, wie wir sind. Habt ihr doch gehört schon mal, ja oder nein? Auf diese Weise verschafften sich Korah und seine Genossen Aufmerksamkeit und gewannen die Unterstützung der Gemeinde. So kam es in unsere Gemeinden. Mose dagegen sei ein anmaßender Herrscher. Ja, das, was Ellen White schreibt, wer kann denn das? Aber immer lassen sie außer Acht, dass sie schreibt, wir in unserem Bereich, so wie Gott in seinem Bereich. Das macht einen Riesenunterschied. Wir können nicht wie Gott sein, aber in unserem Bereich durch seine Bemächtigung können wir perfekt sein. In unserem Bereich. Das heißt, Gott nimmt unsere menschliche Schwäche in Acht, aber er ändert uns und heiligt uns und wir müssen erlauben, dass er das in uns wirkt. Wenn ich jähzornig bin, dann muss ich Gott fragen, nimm es weg. Ich will es nicht mehr sein. Und dann kommt es. Einfach nur so oder mit Schmerz und Arbeit? No gain without the pain. So, Mose war das Problem, der das Volk als Sünder getadelt hatte, obwohl es doch heilig und der Herr in ihrer Mitte war. Wir haben genau die gleiche Theologie. Sie kamen zum dem Ergebnis, dass er für alle ihre Unglücksfälle verantwortlich war. Wenn wir nur diesen Geist der Weissagung beiseite legen können, vielleicht können wir ihn auch aus der Sabbatschule entfernen, dann haben wir es vielleicht noch besser. Es war so mit der schlechten Führung Moses und Aarons zuzuschreiben, dass sie nicht nach Kanaan durften. Wäre dagegen Korah ihr Führer und spräche ihnen Mut zu, indem er ihre guten Taten herausstellte und nicht ihre Sünden tadelte. Das wäre ja toll. Ihr dürft ja ruhig tanzen und ihr dürft ja alles machen und schreien und Rockmusik reinbringen. Der Herr wird das schon in Acht nehmen, dass das ist eben die Generation, in der ihr groß geworden seid. Korah und seine Genossen hatten ihnen so lange Schmeicheleien erzählt. Nimmt das nicht so ernst, nimmt das nicht so ernst. Durchaus gute Menschen, Mose ihnen grobes Unrecht angetan hatte. Eine Neuordnung aller Dinge, Lob statt Tadel. Ja, da sind wir. Sünder und Heilige. Nach 1888 brachte Satan ebenso extreme Ansichten in die Adventbewegung, um die Botschaft der Glaubensgerechtigkeit zu verfälschen. Wir hatten die Bewegung des heiligen Fleisches. Ja, dieser Leib ist ja nur ein Anzug. Ich kann ja machen, was ich will. Das ist ja die Seele, die heilig ist. Und ob ich jetzt, trinke oder esse oder ob ich rumschlafe, das ist alles nicht so wichtig. Gott sieht das nicht so wichtig. Er weiß doch, wie wir denken, dass wir sensible Organismen sind und dass wir, diese Neigungen haben. Das ist alles nicht so schlimm. Die ganze Gemeinschaft ist heilig. Pantheismus, heute haben wir den Pantheismus voll drin. Zahlreiche Splitterbewegungen entstanden, von denen viele behaupteten, die Gemeinde sei zu Babylon geworden. Haben wir so heute? Womöglich müssen wir wegen Auflehnung und fehlender Hingabe noch viele Jahre auf dieser Welt bleiben. Durch die Verkündigung des Evangeliums liegt es in unserer Macht, Christi Wiederkunft zu beschleunigen. Komm, wir stehen auf. Die Feinde spotteten in Israel. Mose aber sprach zum Herrn, dann werden es die Ägypter hören, wenn du jetzt alle vernichtest, Herr. Dann hören sie und dann ist dein Name damit hin. Und sie spotteten, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte. Sie werden es hören. Sie spotten mit uns. Spotten sie mit uns? Ja, sie spotten mit uns. Wir denken, wenn wir in den hohen Gremien der anderen Kirchengemeinschaften sitzen, dass wir dann ein bestimmtes Ansehen haben. Sie dulden uns nur. Aber innerlich verachten sie uns. Heidnische Völker hatten den Herrn und sein Volk geschmäht, weil die Hebräer nicht wie erwartet Kanaan gleich nach dem Auszug aus Ägypten in Besitz nahmen. Ihre Feinde hatten triumphiert, unsere Feinde triumphieren auch. Danach wandten wir uns und brachen auf nach der Wüste auf dem Weg zum Roten Meer, wie der Herr zu mir gesagt hat, und zogen eine lange Zeit um das Bergland Seir herum. Und so entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er ließ sie in die Wüste hin und her ziehen, 40 Jahre lang, bis die ganze Generation weg war. Also die Formulierung eine lange Zeit bedeutet eigentlich 38 Jahre. 5. Mose, die Zeit unserer Wanderung von Kadesh Barnea an bis über den Bach Sered zogen betrug 38 Jahre, bis sie alle ausgerottet waren. Denn ich habe zu euren Vätern nichts gesagt und ihnen nicht befohlen, den Bezug auf Brandhofter und an dieser Text, sondern diese Worte habe ich ihnen befohlen, gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein. Also bis zu welchem Punkt wollen wir umkehren? Bis in die ägyptische Sklaverei oder zurück zur babylonischen Gefangenschaft? Wie weit wollen wir weg vom Gehorsam? Die Gemeinde hat sich von der Nachfolge Christi, ihres Leiters, abgewandt und geht stetig nach Ägypten zurück. Nur wenige sind alarmiert oder erstaunt über ihren Mangel an geistlicher Kraft. Testimonies 5. Zustand unserer Gemeinschaft. Und wenn wir nicht diesen Zustand hätten, dann wären wir nicht die richtige Gemeinde. Also tröstet euch. Die Zeugnisse bleiben ungelesen und unbeachtet. Man kann zitieren, so viel man will. Das hat überhaupt keinen Einfluss. Nichts. Ich meine, ich sitze da in diesen Gremien und dann wird mir erzählt, und dann wird da erzählt von vorne, ja, Ege White war beeinflusst von den Unterschriften oder den Fußnoten von der King James Bibel, als sie dies und das schrieb. Entschuldige, wenn sie beeinflusst war von den Fußnoten, als sie dies und das schrieb, wovon war sie noch beeinflusst, als sie das andere schrieb? Nächste Frage bitte. Es wird einfach nur so übergangen, das ist lustig. Aber wisst ihr was? Zitiert es trotzdem. Denn das ist die einzigste Stütze, die wir haben. Ich werde so oft reingerufen und gesagt, ey, wieso sagst du das, 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 das? Und das meist 5 Punkte. Ach, ich sage schon im Vorhinein. Die 5 Punkte sind da. Ja, ja, wie weißt du das? Naja, Lebenserfahrung. Ja, das darfst du nicht sagen. Ich sage, wieso nicht? Und dann sitze ich mit meinem Computer. Und dann drehe ich ihn um. Lies mal da. Das ist schrecklich. In einem Gremium standen die Leutchen, haben gesagt, das und das darf ich nicht sagen. Und dann habe ich gezeigt. Da steht's. Und stark steht's da. Sie standen auf, sie gingen in die Ecke, diskutierten eine Weile, kamen zurück und sagten, du darfst es nicht hier sagen. Da habe ich gesagt, okay. Okay. Nur wenn ihr Folgendes macht. Wenn ihr jetzt zu mir sagt, Das Blut ist auf eurem Kopf. Sind wieder aufgestanden, sind in die Ecke, kamen wieder zurück und sagten, okay. Ja, das habe ich erlebt, persönlich. Ich werde nicht sagen, auf welchem Kontinent. Ich bin traurig, wenn ich darüber nachdenke, über wie viele Jahre der Maßstab kontinuierlich immer tiefer gesunken ist. Come up higher, wir müssen höher kommen, höher. Sie sind als törische Jungfrauen, ihnen fehlt die beständige Trost. Ja, wir müssen uns ändern. Ruf die Heilige Schrift uns nicht zu einem reineren und heiligeren Werk auf, als wir es bisher gesehen haben. Kürzlich werden mir während der Nacht Szenen gezeigt, die mich tief berührten. Eine große Bewegung schien stattzufinden. Ein Werk der Erweckung, das viele Orte erfasst. Unsere Gemeindeglieder erwiderten den Ruf Gottes und stellten sich in Reihe und Glied. Ach, trotzdem kommt eine Erweckung. Und ich glaube, die Zeit für diese Erweckung ist jetzt. Gottes Volk wird aufstehen. Jetzt wird es aufstehen. Die Zeit ist da. In all diesen Jahren wurde das Volk ständig daran erinnert, dass es unter Gottes Missbilligung stand. Genau wie Israel damals unter Gottes Missbilligung stand, so stehen wir Adventisten heute unter Gottes Missbilligung. Wir beten so viel, lass den Spätregen fallen, lass dies passieren. Wir werden noch einen Vortrag darüber halten. Aber wir stehen unter Gottes Missbilligung. Jetzt, wie lange werden wir noch unter Gottes Missbilligung stehen? Wir werden sehen. Mit dem Aufruf bei Kadesh hatten die Israeliten Gott verworfen, deshalb hatte auch Gott sie für eine gewisse Zeit verworfen, aber nicht verlassen. Die Feuersäule war immer noch da. Wann wurde die Missbilligung aufgehoben? Jetzt passt mal gut auf. Das ist wichtig für uns. Diese Typologie gibt uns Hoffnung. Ihre Söhne nun, die er an ihrer Stelle erweckt hatte, die beschnitt Josua, denn sie waren unbeschnitten. Eine ganze Generation in der Wüste waren sie unbeschnitten. Das ist sehr interessant. Sie durften nicht beschnitten werden. Ha, weil man sie auf dem Weg nicht beschnitten hatte. Josua 5. Als nun das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie heil wurden. Und der Herr sprach zu Josua, heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Also erst nach dem Aufenthalt in der Wüste wurde diese Schande abgewälzt. Während die Kinder Israel sich in Gilgal lagerten, hielten sie das Pascha am 14. Tag des Monats. Sie hatten kein Passafest und sie hatten keine Beschneidung in den ganzen 40 Jahren. Und wir als Volk Gottes sind unbeschnitten im Herzen und wir haben kein Passafest. Kurz hinter dem Jordan schlugen die Hebräer ihr erstes Lager in Kanaan auf. Josua beschnitt die Kinder. Sie waren schon über den Jordan. Ganz am Ende. Wir sind ein unbeschnittenes Volk. Wir stehen unter dem Tadel Gottes jetzt. Und dann wundern wir uns, warum wir nicht Zeichen und Wunder sehen in unserer Gemeinde. Wir müssen gucken, wie diese wunderbaren Dinge bei Benny Hinn passieren. Das ist ein bisschen spötterisch gesagt, ne? Nicht das hohnhörnisch gesagt, ironisch, ja. Das ist nämlich ein falsches, was da ist. Also die Kinder Israel in Gilgal, das Lager aufgeschlagen hatten, hielten sie Passa. Die Aussetzung der Beschneidung seit der Emporung bei Kadesh erinnerte die Israeliten ständig daran, dass sie ihren Bund mit Gott gebrochen hatten. Verstehen wir jetzt, warum wir als Adventgemeinde in so einem Zustand sind? Wenn wir nicht diese Parallele hätten und wenn der Geist der Weissagung es nicht so deutlich sagen würde, dann würden wir es nie verstehen. Aber nun waren die Jahre der Verwerfung zu Ende. Noch einmal bekannte sich Gott zu seinem Volk und setzte das Bundeszeichen wieder ein. Fantastisch! Also Beschneidung ist ein Zeichen des Abschneidens der Sünde vom Herzen, ein Siegel der Gerechtigkeit durch den Glauben. Wir als Adventisten haben es ja verworfen. Also sind wir unbeschnitten. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht im Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Römer 2. Wir stehen unter derselben Missbilligung und der Stein der Schande wird erst abgewälzt werden, wenn wir den Jordan überqueren werden. Wir können nicht erwarten, dass wir jetzt mega Wunder und Zeichen erleben werden, so wie wir es erwarten, augenblicklich. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Testament 5. Es wurde mir gezeigt, dass der Unglaube an die Zeugnisse ständig zugenommen hat, je mehr das Volk von Gott abweicht. Das findet überall unter uns statt, im ganzen Feld. Nur wenige wissen, welche Erfahrungen unsere Gemeinden durchmachen müssen. Ich sah, dass der Langmut Gottes noch Bestand hat, aber niemand kann sagen, wie lange noch. Weil wir unsere ernste Verantwortung vernachlässigt haben, lastet Gott Missfallen auf uns. Sind wir der Antitypus, ja oder nein? Ja. Seine Segnungen wurden zurückgezogen, weil die von ihm gegebenen Zeugnisse von denjenigen, die angeblich an sie glauben, nicht beachtet wurden. Darum ist der Missfallen Gottes bei dieser Gemeinde, bei der ganzen Siebenten-Tags-Gemeinschaft. Das macht sie aber nicht Babylon, und sie sind nicht von Gott verworfen. Er ist noch mit unter uns. Aber wir können es ganz deutlich sagen, denn der Geist der Weissagung sagt es. Das Mittel, das Gott vorhergesehen hat, um die Gemeinde zur Erkenntnis ihrer geistlichen Armut zu erwecken, wurde nicht beachtet. Also, was ist die Lösung? Wir müssen es wieder beachten. Wir sind nicht verworfen, aber unter Missbilligung. Auf welche Weise soll ein Tadel erteilt werden? Wir lassen den Apostel antworten. Mit aller Langmut und Belehrung, dieses Prinzip sollte bei einer Zurechtweisung angewandt werden. Wir müssen also diese Erkennung mit Liebe verkündigen. Es wird Männer und Frauen geben, die den Tadel verachten und deren Gefühle sich jedes Mal dagegen aufbäumen. Das müssen wir erwarten. Aber es wird einige geben, die sagen, okay, wir waren verkehrt. Besserwisserische, ungeheiligte Sympathisanten stellen die Motive des Tadelnden und die Art des Tadels in ein völliges falsches Licht. Das müssen wir auch erwarten. Immer wenn Tadel gesprochen wird, dann gibt es Sympathanten, die dann sympathisieren und dann finden diese Gruppen statt. Wer sind denn eigentlich die Sünder? Wer steht unter dem Tadel? Nur die oder wir alle? Wir alle. Wir alle. Ich stehe unter Tadel. Wenn ich mich in den Spiegel anschaue, wow, ich stehe unter Tadel. Wir alle. Wer treulich seine unerfreuliche Pflicht tut, weil er spürt, dass er vor Gott Rechenschaft ablegen muss, wird Gottes Segen empfangen. Wir können alle, viele Die selbstzufrieden den Wahrheiten des Wortes Gottes lauschen, sind geistlich tot. Wir können alle diese Zitate lesen. Eure Verurteilung wird ganz entsprechend dem Licht, den Vorrechten und den Gelegenheiten sein, die sie geringschätzen. Wir haben Licht, wir können es gebrauchen oder wir können es ignorieren. Er hat ihn in der Wüste gefunden, in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab ihn Acht auf ihn, behütete ihn wie seinen Augapfel. Gott hat uns nicht verworfen. Der Antitypus kann nicht verworfen werden, wenn der Typus nicht verworfen wurde. Er ertrug ihre Art 40 Jahre lang in der Wüste. Er wird unsere Art auch ertragen in unserer Wüste. Sogar Kaleb, Joshua, Mose wurden von Gott wieder in die Wüste zurückgeführt. Sie gründeten nicht eine neue Bewegung und sonderten sich ab. Keine Reformadventisten. Unter den Reformadventisten gibt es ernste, liebe Leute, die den Willen Gottes tun wollen. Kommt zurück, kommt in diese Gemeinschaft und unterstützt Gottes Volk. Nicht da absondern und sagen, wir haben nichts mit euch zu tun. Das ist die Bewegung, die die Typologie erfüllt. Nicht eine Randbewegung, nicht von links und nicht von rechts. Nicht eine liberale Absonderung, so wie wir es jetzt haben. Viele von diesen Kirchen, die charismatisch wurden und diesen charismatischen Geist hereinfuhren, halten heute den Sonntag und sind weg und kritisieren nur die Adventisten. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tut Buße. Gott ruft sein Volk zurück. Nichts auf dieser Welt ist Gott so teuer wie seine Gemeinde. Nichts. Mit eifersüchtiger Fürsorge wacht er über denen, die ihn suchen. Nichts beleidigt Gott mehr, als wenn Satans Diener danach trachten, seine Nachfolger ihre Rechte zu berauben. Der Herr hat ein Volk, sein Volk nicht verworfen. Züchtigt, ja. Nicht verworfen. Christus kam vom Himmel in menschlicher Gestalt, um die Prinzipien der Gerechtigkeit in dieser Welt auszuleben. Ihm wurde Macht verliehen, jedem, der ihn als Erlöser annahm, beizustehen. Wir haben das gleiche Vorrecht, um die Wahrheit auszuleben, mitten in einem Volk, das nicht immer das tut, was richtig ist, genau wie er. Wir sind nicht Inseln, wir dürfen uns nicht absondern, wir sind nicht Mönche. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wir haben diese Versprechen. Gott hat eine Gemeinde auf Erden, die ein auserwähltes Volk ist, welche seine Gebote hält. Er führt sie nicht für einzelne Splittergruppen. Nicht hier einen Einzelnen und dort, sondern als ein Volk. The faith I live by. Wir sind das Volk Gottes. Die Gemeinde Christi auf Erden wird unvollkommen sein, aber deshalb wird sie von Gott nicht vernichtet. Wir müssen wissen, wo wir dran sind. Wir sind so wackelig geworden. Er hat stets Übereifrige gegeben und es wird sie immer geben, die die Gemeinde reinigen und das Unkraut aus dem Weizen auf unkluge Weise ausraufen wollen. Wir müssen, wenn es nicht für diesen Geist der Weissagung wäre, ich wäre schon längst abgehauen. Wirklich? Wenn es nicht für den wäre, manchmal war das für mich die einzigste Stütze, die übrig bleibt, schien mir von allen verlassen. Aber hier war die Stütze. Ich konnte mich darauf verlassen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Aber Christus hat spezielles Licht gegeben, wie wir mit Irrenden und Unbekehrten in der Gemeinde verfahren sollen. Unkraut wird unter dem Weizen erscheinen. Er hat es ja versprochen. Und wir können es ja lesen in Matthäus 13. Wir brauchen nicht das Ganze lesen, ihr kennt es ja. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker sät. Aber dann, weil die Leute schliefen, kam einer und was hat er gemacht? Unkraut gesät. Und als nur die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte der Hausherren traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher kommt denn dann das Unkraut? Er sprach zu ihm: Das ist der Feind. Der hat's getan. Und die Jünger sagten: Sollen wir es rausholen? Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachen. Bis wann? Bis zur Ernte. Bis zur Ernte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, gute Samen sind die Kinder des Reiches, der Feind ist der Teufel, die Ernte ist die Ende der Weltzeit und die Schnitter sind die Engel. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und ihr kennt den Text, wir brauchen ihn nicht weiterlesen. Die Welt hat kein Recht, das Christentum in Frage zu stellen, weil nicht alle Gemeindeglieder rechte Christen sind. Auch sollten die Christen um dieser falschen Brüder willen nicht den Mut verlieren. Seit Jahren habe ich Zeugnis über folgende Situation abgelegt: Wenn jemand aufsteht und behauptet, großes Licht zu haben und gleichzeitig dafür eintritt, das niederzureißen, was der Herr durch seine menschlichen Werkzeuge aufgebaut hat, dann ist er zutiefst verblendet und zieht nicht an einem Strang mit Christus. Wer erklärt, dass die Gemeinden der was? Siebententags-Adventisten beim Namen genannt. Sein Babylon oder ein Teil davon sollte lieber zu Hause bleiben. Ich brauche es ja nicht sagen, ich lese es ja nur. Wenn wir dies glauben, dann stehen wir auf festem Boden und wir können nicht so leicht gerüttelt werden. Also zu diesem lieben Bruder: Wir brauchen Leute, die für Wahrheit stehen. Aber wir müssen sanftmütig mit den Brüdern umgehen, die es nicht so sehen wie wir. Die Feindschaft der ganzen Welt soll gegen wen kommen? Siebententags-Adventisten. Beim Namen. Beim Namen. Weil sie dem Papsttum nicht huldigen, indem sie den Sonntag als Einrichtung dieser antichristlichen Macht heiligen. Papst bleibt Antichrist, ob er jetzt einen schönen Rock anzieht oder nicht. Auch in dieser Gemeinschaft. Wer erklärt, die Gemeinde der Siebentags-Adventisten sei Babylon, stellt die gleiche Behauptung auf wie Satan. Das sind harte Worte. Und die sind direkt. Aber sie sind wahr. Ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt. Ob es jetzt ein Vorstandsvorsteher ist oder eine Gemeinschaft, ich weiß nicht, wie das heißt hier, Union, was ist das hier in eurem Land? Verband ist, oder ob das eine Division ist, nennt ihr das auch Division? Ob das ein Divisionsvorsteher ist, ob das ein Verbandsvorsteher ist, ob das ein was auch Vorsteher ist, der abtrünnig ist, hat doch nichts mit der Gemeinschaft zu tun. Wir haben einige, die unterzeichnen den Charta Ecumenica, worin sie akzeptieren, dass das Papst das Oberwort hat in allem, was sie denken und sagen. Ist doch nicht mein Stellvertreter. Auch wenn das ein Offizieller ist in unserer Gemeinschaft. Warum? Weil Gott hat ein System in dieser Gemeinschaft, wo einer oder zwei oder drei oder 250 Führende nicht bestimmen, was Gottes Wort ist in dieser Gemeinschaft. Das wird bei einer GK-Sitzung entschlossen durch Delegierte der ganzen Welt. Und Gott hat dafür gesorgt, dass die dritte Welt die Mehrheit hat. Wie schön. Ich habe da gesessen. Ich habe so viele Dinge erlebt in meinem Leben. Ich saß da in diesem Gremium, wo wir einen riesen Entschluss machen. Stehen wir noch als Gemeinschaft zu der 6-Tage-Schöpfung oder nicht? Und ich muss sagen, die Mehrheit war knallhart dagegen, dass wir zu diesen alten Gedanken, dass wir da bleiben. Und dann kam der Entschluss. Und wie war der Entschluss? Wir stehen dazu. Wir stehen dazu. Einige von den ersten Welt sind aufgestanden, sie waren empört. Diesen Entschluss kann ich nicht zu meinem Verbandsvorsteher zurücknehmen. Wir sind hier noch im Mittelalter, haben sie gesagt. Und dann kam mein Divisionsvorsteher zu mir hin, zu mir persönlich. Ich saß da einfach in der Ecke und sagte, hey, Walter, liest du vor den Entschluss unserer Division? Ich habe zu ihm gesagt, das ist nicht mein Platz. Das ist dein Vorrecht, mach du's. Er sagt, nein, mach du's. Ich habe gesagt, okay, danke. Und dann bin ich nach vorne gegangen. Ah, und das war gerade nach einer ersten Weltaussage. Wir glauben nicht an dies, nicht an das, nicht an das. Die Bibel steht unter der Wissenschaft. Und was da alles drin war, es war unglaublich. Und ich durfte diesen Beschluss lesen. Wir bestätigen die 6 Tage Schöpfung in 6 buchstäblichen Tagen von 24 Stunden. Wir bestätigen den Geist der Weissagung. Und so ging ich in die... Oh, das war eine Wonne, das zu lesen. Nicht diese Gemeinschaft und die Leitung einfach nur so in die Mülltonne schieben. Es gibt gute Menschen. Ich war hier in Europa und ein Präsident ruft mich rein und sagt, wir müssen teilnehmen an all diesen Dingen und Jugenddinge und das. Und das passt doch nicht zur Wahrheit. Und da haben wir miteinander gebetet. Die stehen noch dafür. Es gibt gute Menschen unter uns. Nicht die ganze Gemeinschaft in die Mülltonne schmeißen. Gott wird sichten, nicht wir. Stellt die gleiche Behauptung wie Satan, wenn wir sagen, wir sind Babylon. Gott hat mich beauftragt, den 7. Tags Adventisten in aller Welt zu beteuern, dass Gott uns als Volk berufen hat und dass wir für ihn ein besonderer Schatz sind. Er hat seine Gemeinde auf Erden dazu ausersehen, bis zum Ende der Zeit in völliger Übereinstimmung mit seinem Geist und den Ratschlägen des Herrn der Herrscharen zu bleiben. Ist das deutlich genug? Last Day Events. Das ist deutlich genug. Wer aufsteht und auf eigene Faust Lehren verbreitet, weil er angeblich von Gott gelehrt und geführt sei, und wer es sich zur besonderen Aufgabe macht, niederzureißen, was Gott in Jahren aufgebaut hat, der tut nicht den Willen Gottes. Und ob das ein Ford ist oder was auch immer, der die Heiligtumslehre in die Mülltonne schmeißt, das ist nicht von Gott. Und wenn er noch so viel theologische Anhänger sind, nicht von Gott, nicht runterreißen, was der Heilige Geist bestätigt hat. Immer wieder erheben sich kleine Gruppen, die glauben, Gott sei nur mit den ganz wenigen und weit zerstreuten. Ich höre das immer wieder. Ich will nicht in die Gemeinde. Gott führt mich. Er führt mich aus Babylon und er führt mich. Ich sage, du dienst einen Kopf. Aber du hast keinen Leib. Wie willst du laufen? Wie willst du was tun? Du kannst nicht erst was aufheben. Komm in die Gemeinschaft. Ja, er will nicht. Letztlich reißen sie nieder und zerstreuen, was Gottes Diener aufgebaut haben. Wir können das nicht machen. Die Bibel sagt, oder die Geisterweissagung sagt, wenn sie sagen, dass sie die Gemeinschaft Babylon nutzen, wenn sie ihre Kriegswaffen gegen sie aufnehmen, fürchtet euch vor ihnen. Fürchtet euch vor ihnen. Er verwundet nur, um zu heilen, nie um zu verderben. Wir sind verwundet, wir bluten, aber wir sind das Volk Gottes. Wie können Männer so betrogen sein, dass sie sich einbilden, der laute Ruf besteht darin, Gottes Volk aus einer Gemeinde herauszurufen, die sich einer Zeit der Erquickung erfreut? Wir sind kurz vorm Ende, nur noch ein bisschen aushalten. Mein letzter Textvers. Da traten die Söhne Judas vor Josua und in Gilgal und Kaleb, die beiden, der Sohn, 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 so, und sprach: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, sagt er, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh Barnea aussandte, das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir im Herzen war. Aber meine Brüder, die lieben Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach: Das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Er ist nie in eine andere Organisation gegangen. Er ist mit dem Volk eingezogen. Und so wird's bei uns auch sein. Keine Zeit für Rebellion. Das ist die Gemeinschaft Gottes. Hier bleibe ich, bis der Jordan sich teilt. Und dann mit der Gerechtigkeit Christi und nicht mit meiner eigenen Gerechtigkeit, weil ich bis dann hoffentlich gelernt habe, dass die nicht existiert, werde ich einziehen. Und ich hoffe, dass alle, die hier sitzen, dabei sind, bei Gottes Gnade. Denn wer weiß, wie viele Bananenschalen noch auf dem Weg liegen. Möge Gott uns helfen, kommen wir beten. Lieber Heiland, der Krieg wütet und er wütet um diese und in dieser Gemeinde. Aber du hast es vorhergesagt und wir danken dir dafür. Und wir wissen auch, Herr, dass wir unter Zucht stehen. Und wir haben es verdient. Wir haben es mehr wie verdient. Wir haben es verdient, dass du wie zu Mose gesagt hast: Steh beiseite, dass ich das Volk vernichte. Aber du hast es nicht getan. Im Gegenteil, du hast gesagt: Das ist mein Augapfel. Und wer ihn anfasst, der hat mit mir zu tun. Und wir sehen, Herr, dass wir noch immer da sind, obwohl da so viele Anfechtungen sind und waren. Und wir wissen auch, dass wir mit dir zusammen nach Kanaan einziehen. Und wir wissen, dass der Tag sehr nahe ist. Und ich bete für dein Volk. Wir haben gesündigt. Wir haben Schande über deinen Namen gebracht. Und wir fragen dich, um uns zu verzeihen und als Volk zu erlösen. Bring uns nach Kanaan und danke, dass unsere Kinder noch Gelegenheit haben, sich zu bekehren. In Jesu Namen. Amen.